Okay, ich möchte heute fortfahren mit dem Thema Elia und König Ahab und Königin Isabel und dem Volk Israel. Und wir haben davon gehört, ja, dass, oder ich will es mal so mit diesen Worten sagen, Anbetung ist nichts anderes als dem Gott Macht über einem zu geben, den man anbetet. Oder noch anders ausgedrückt, den Gott, den ich anbete, nach dessen Bild werde ich gestaltet. Und ich will nach dem Bild Gottes, nach dem Bild Jesu gestaltet werden, deshalb bete ich Jesus an und den Vater. Durch Jesus bin ich zum Vater gekommen. Halleluja. Und lerne ihn kennen. So, und ich gehe davon aus, dass du auch in das Bild Jesu Christi gestaltet werden willst und nicht in das Bild irgendeines Teufels. Ja, nicht in das Bild irgendeines Teufels, nicht in das Bild irgendeines Hassteufels oder Neidteufels oder Eifersuchtsteufel oder Lügenteufel oder Empörungsteufel. Ja, im Alter Menschen, wenn man sie sieht, dann sieht man in ihrem Alter, wessen Geist sie gedient haben ihr Leben lang. Sondern das Volk Israel, das war das Volk und ist das Volk Gottes. Und zu der Zeit von König Ahab und Isabel und dem Propheten Elia wandte sich das Volk mehr und mehr ab von Gott und diente dem Baal und der Astarte. Und Gott war barmherzig, er hat nicht gleich sich zurückgezogen, er hat immer wieder zur Buße aufgerufen, aber das Volk hörte nicht. Und dann hat er irgendwann Israel den Gott, also Baal und Astarte, überlassen, die sie angebetet haben. Und die dachten doch tatsächlich, Baal wäre der Fruchtbarkeitsgott. Baal wäre der Gott des Regens. Wäre der Gott, der auch den Sonnenschein gibt. Ja, der Sonnengott. Ja, und Astarte, die Göttin der Fruchtbarkeit. Aber das sind die nicht. In Wirklichkeit sind die das nicht. In Wirklichkeit sind die genau das Gegenteil. Und dann trat Elia auf, trat vor König Ahab und sagte, ich sage dir, es wird nicht regnen, ich sage es denn an. Und dann ging er weg und wurde versorgt am Bach Kriet und die Raben kamen und brachten ihm morgens Fleisch und Brot und abends Fleisch und Brot. Und als der Bach versiegte, wurde er zu einer Witwe nach Zapat im heutigen Libanon geführt, die ihn versorgte, und er bewirkte dann das Wunder, dass das Öl im Krug nicht ausging und das Mehl im Topf nicht aufhörte zu sein. Und es kam die Trockenheit und es kam das, was deren Götter tun konnten. Also kein Regen vom Himmel lassen, keine Fruchtbarkeit bewirken, damit sie, der Zorn Gottes, aber wir haben ja gelernt, dass in diesem Vers, wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat das ewige Leben, aber wer dem Sohn Gottes nicht gehorsam ist, wird das Leben nicht sehen. Und nicht gehorsam ist, wird das Leben nicht sehen. Da steht das Wort Orge, und das Wort Orge meint, das ist ein griechisches Wort, meint Zorn zur Gnade. Zorn zur Gnade. Also wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat das ewige Leben. Ich denke, das steht in Johannes 3,16. Kann das sein? Guck mal nach, 3,16. Ich denke, das sollten wir nochmal betrachten. Johannes 3,16. So, denn, ist nicht 16. Okay, jetzt habe ich mich dahin bewegt. Jetzt sollten wir auch sehen, was da steht. Na, das meine ich nicht. Also, Johannes 3, Vers 36. Nicht 16, sondern nicht 26, sondern 36. Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Ich gehe davon aus, dass du an Jesus glaubst, dass du glaubst, dass er der Christus ist. Ja, und du hast das ewige Leben. Es ist in dir. Wer aber dem Sohn nicht gehorsam ist, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Das heißt, du hast das ewige Leben in dir, aber weil du nicht tust, was er dir sagt, er sagt manchmal ganz kleine Dinge, ja, und ich sage dann auch, nö, wozu, ne? Und dann merke ich, es ist der Geist Gottes und ich sage dem, ich will aber auch nicht verrückt werden, Stimmen hören und dann muss ich dies, das und jenes und immer tun und aber ich merke, das war der Geist Gottes, dann tue ich es und ich merke, es war okay. Also war ich gehorsam, das zu tun. Ja, vorhin, als ich hier anfing, in anderen Sprachen zu singen und zu tanzen, da war ich gehorsam. Und das hat mir Leben gegeben in dem Moment. Das Leben, was in mir war, wurde in dem Moment freigesetzt. Also wenn ich tue, was Jesus sagt, was Jesus, der in mir ist, sagt, dann wird dieses Leben, was in mir ist, wirksam und ich erlebe es und ich sehe es und erkenne es. Ihr versteht, was gemeint ist. Und wenn ich nicht gehorsam bin, dann wird das Leben, was in mir ist, nicht für mich zum Leben. Es ist in mir, es geht auch nicht weg, aber es wird für mich nicht zum Leben. So und, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm, das meint, sondern Orge bleibt über ihm. Und Orge meint Zorn zur Gnade. Das heißt also, das Volk Israel erlebte den Zorn, die haben die verkehrten Götter angebetet und nicht Gott, nicht ihren Gott, nicht den Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und erlebten dann eine große Trockenheit. Es regnete nicht. Und das sollte zur Gnade dienen. Und neuerdings, wenn ich in der Bibel lese, besonders auch im Alten Testament, dann steht da und dort, also letzte Woche ist das zwei, dreimal vorgekommen, dass Gott zornig war, um dann gnädig zu sein. Wenn du die Bibel liest, wirst du jetzt vom Heiligen Geist darauf aufmerksam gemacht werden. Zorn zur Gnade. Ja, also er zieht sich zurück, ja, und die Götter, die wir in unserem Leben zugelassen haben, können sich dann als wirksam erzeigen. Das lässt er zu, damit wir Jesus anrufen und seine Gnade wirksam wird. Das Gesetz ist durch Mose gegeben worden, aber die Gnade ist durch Jesus Christus gekommen. Halleluja. So, und dann tauchte Elia nach 3 Jahren und etwas mehr, ja, die ganze Trockenheit, die Dürrezeit, die dauerte ungefähr 3,5 Jahre. Die Zahl 3,5 ist wichtig, müssen wir uns merken. Jesus diente 3,5 Jahre in Israel und dann wurde er gekreuzigt. Also 3,5 Jahre dauerte die Erweckung in Los Angeles in Azusa Street. Also 3,5 ist schon eine besondere Zahl. Ich habe es ein bisschen ergründen können, aber noch nicht tief genug, um euch das weitergeben zu können, was das bedeutet. So, und dann tauchte Elia wieder auf und zeigte sich dem König Ahab und sagte dem König Ahab, bring dein Volk zusammen auf dem Berg Karmel und bring auch die 450 Baalspriester mit und die 400 Priester der Astarte. Und König Ahab tat, was Elia sagte. Elia hatte keine Furcht vor dem König. Elia hatte keine Menschenfurcht. Und es ist einfach so, wer Gott fürchtet, verliert die Menschenfurcht. Halleluja. Ich bin ja im Laufe der Jahre einzelne Schritte gegangen, war gehorsam. Und während ich diese Gehorsamschritte ging, verlor ich immer mehr Menschenfurcht. Immer mehr. Also wenn das Leben, was in dir ist, wenn es aktiv wird, wenn du tust, was Jesus sagt. Also es geht jetzt, natürlich geht es darum, die 10 Gebote zu leben, aber die kannst du gar nicht leben. Du brauchst den Geist der Gnade und der Geist der Gnade hilft, dass du sie leben kannst. Halleluja. Aber es geht auch um kleine Weisungen oder etwas größere Weisungen täglich. Wenn du diesen Weisungen folgst, dann aktivierst du das Leben von Jesus, welches in dir ist. Und der Zorn, also die Abtrünnigkeit, verschwindet. So, und Ahab tat, was Elia sagte. Er versammelte das Volk Israel auf dem Karmel und brachte die 450 Baalspriester mit, die unterstanden ihm. Und Ahab, König Ahab, ist ein Bild für Baals Anbetung. Und von daher kann man sagen, er war zuständig für Baal. Und seine Propheten, die kamen mit. Aber Isabels Astarte-Priester, die war für die Astarte zuständig, die ließ sie nicht mitgehen. Die roch schon irgendwas. Ja? Das Elia, der ist nicht zu berechnen, der ist gefährlich. Also ich lasse mal lieber meine 400 Astarte-Priester hier bei mir und erlaube nicht, dass sie dort mit auf den Karmel gehen. Karmel meint Fruchtgarten. Baumgarten, Pflanzung. Und dort auf diesem Berg Karmel, wir waren schon mal dort, ja, liegen viele große Felsen rum und stehen Bäume. Und dort sollte sich das Volk und die Priester oder die Propheten sich versammeln. Lasst uns mal schauen, was in 1. Könige 18, Abvers 21 bis 24 steht. 1. Könige 18, Vers 21 bis 24. Okay. 1. Könige 18, Vers 21, folgende. Da trat Elia zu allem Volk und sprach auf dem Berg Karmel: Wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Ist der Herr Gott, so wandelt ihm nach. Ist's aber Baal, so wandelt ihm nach. Und das Volk antwortete ihm nichts. Das Volk hinkte auf beiden Seiten. Baal, Gott der Herr. Baal, Gott der Herr. Baal, Gott der Herr. Also, und Elia fragte: Wie lange noch hinkt ihr auf beiden Seiten? Eine eindeutig klare Entscheidung ist gefragt. Es ist wichtig, dass du eine klare Entscheidung triffst. Ja, so wie du es erkannt hast und dass du danach aus ist, mehr vom Wort Gottes zu erkennen. Ja? Eine eindeutig klare Entscheidung ist gefragt. Willst du auf der Seite des Lichtes sein oder auf der Seite der Finsternis? Und die hinkten auf der Seite des Lichtes und dann hinkten sie mal wieder auf der Seite der Finsternis. Und das heißt, Licht und Finsternis kam in ihnen zusammen. Und was ist Licht und Finsternis? Dämmerung. Und in dem Wort Dämmerung steckt das Wort Damm. Und es sieht leider nicht nur in Deutschland so aus, sondern in vielen Ländern und in vielen Gemeinden auf dieser Erde, Gemeinden Jesu auf dieser Erde, dass auf beiden Seiten gehinkt wird. Einmal Licht, einmal Finsternis. Und somit entsteht dann in den Gemeinden ein Damm, sodass das Licht nicht die Finsternis verschlucken kann. Wenn der Damm weg ist, dann verschluckt das Licht die Finsternis. Ist ganz klar, ne? wenn der Damm weg ist, die Finsternis wird das Licht nie verschlucken können. Die Finsternis hat es nicht ergriffen, steht in Johannes Kapitel 1. Ja, das Licht kam in die Welt, aber die Finsternis hat es nicht ergriffen. So, und warum Jesus in seiner Herrlichkeit und in seiner Macht und in seiner Autorität und Durchsetzungskraft und seinem Willen noch nicht zum Ziel gekommen ist, ist deshalb, weil viele Christen ein Damm sind, Dämmerung sind, Zwielicht. Und halten damit das Licht auf, damit es die Finsternis nicht verschlucken kann. Das ist im Grunde das Problem. Und so war das auch in Israel. Die hinkten auf beiden Seiten, waren mal Licht und waren mal Finsternis, waren mal in der Wahrheit, dann wieder in der Lüge, waren mal in der Gerechtigkeit, dann wieder in der Ungerechtigkeit. So, das soll nicht so sein. Das soll nicht so sein. Jesus Christus ist das Leben. In 5. Mose 30, Vers 15, 5. Mose 30, Vers 15, bitte. Da steht, dass wir wählen können, Tod oder Leben. Siehe, ich habe dir heute vorgelegt, das Leben und das Gute, den Tod und das Böse. Jesus ist das Gute und das Leben, der Teufel ist der Tod und das Böse. Also auf beiden Seiten zu hinken, das bringt nichts. Das macht das Leben nicht schön, das macht das Leben langweilig, es macht das Leben krank, das macht das Leben vernebelt, das macht stumpf. Kann man noch viele Worte finden, ja, was dadurch bewirkt wird. So, und in Matthäus 27, 17, da sollte das Volk in Jerusalem wählen. Jesus stand bei Pilatus und dann wurde auch Barabbas hervorgebracht und das Volk sollte wählen zwischen dem, der das Leben ist, Jesus, und dem, der ein Mörder war, Barabbas. Und das Volk entschied sich für Barabbas und bekam dann, wofür sie sich entschieden hatten. 70 nach Christi Geburt wurde Jerusalem von den Römern eingenommen, vollkommen zerstört und auch der Tempel wurde zerstört. Sie wählten die Zerstörung, sie wählten den Mörder, sie wählten den Tod. Als das Volk Israel für Baal oder dem Herrn wählen sollte, da schwieg es. Es fehlte noch die Machtdemonstration. Die standen da wie Kühe, denen man sagt, dass Jesus lebt. Die stehen da und gucken. Die schwiegen. So, viele Christen sagen, heute heilt Jesus nicht mehr. Heute befreit er nicht mehr. Heute weckt er keine Toten mehr auf. Damals, ja, als er über die Erde ging, aber heute, nein, heute nicht mehr. Heute verherrlicht Krankheit Jesus. Heute verherrlicht Krankheit dem Vater. Jesus demonstrierte die Macht des Vaters. Er heilte die Kranken und trieb Dämonen aus Menschen aus. Jesus ist gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören, um alle, die krank sind, zu befreien von dem Teufel der Krankheit. Ja, Jesus ist gekommen, um Leben zu geben. Er hat die Toten auferweckt, nicht alle, aber er hat Tote auferweckt. Ja, und das waren Machtdemonstrationen. Und diese Machtdemonstrationen müssen sein. Aber es geht nicht in Bezug zu Krankenheilung und Befreiung und Totenaufweckung allein um Machtdemonstrationen, sondern unser Gott ist barmherzig. Ja, unser Gott liebt die Menschen und aus Liebe und Barmherzigkeit zu ihnen hat er sie befreit, hat er sie geheilt, hat Tote auferweckt. Das dürfen wir nicht vergessen. Es war nicht allein eine Machtdemonstration. Und weil seine Worte mit Geist und Leben gefüllt waren, hörten die Menschen ihm gerne zu und folgten ihm nach. Sie verstanden nicht viel. Aber jedes Wort hatte Geisteskraft und Geisteskraft kam durch die Worte zu ihnen. Jesu Worte waren mit Feuer gewürzt. Jesu Worte bewirkten Leben. So, und das Volk benötigte eine Machtdemonstration. Es war die Barmherzigkeit Gottes. Er wollte sie nicht verloren gehen lassen. Er wollte nicht, dass sie weiterhin dem Baal nachfolgen, der ihnen kein Leben geben konnte, oder der Astarte. Er wollte, dass sie sich wieder an ihn wenden, an Gott, der das Leben ist. Halbherzige neigen zur Neutralität. Halbherzig ist, wer auf beiden Seiten hinkt. Einmal im Licht ist, einmal in der Finsternis ist. Einmal für Gott ist, einmal für den Teufel ist. Das sind Halbherzige. Die Dämmerung ist ein Damm von Neutralität. Aber es gibt keine Neutralität. Und es gibt auch keine friedliche Koexistenz mit dem Teufel. Die Halbherzigen, das sind die Lauen und die spuckt Jesus aus. Denkt an Jesu Sendschreiben an die Gemeinde in Laodicea. Ja, du bist weder kalt noch heiß, du bist lau. Und deshalb werde ich dich ausspucken, wenn du nicht umkehrst, wenn du dir nicht Augensalbe kaufst, wenn du dir nicht Gold besorgst. Gold, damit ist das Wort Gottes gemeint. Die waren halbherzig, lau. So, und ich habe mir hier notiert, was dort auf dem Karmel geschah, oder was Elia auf dem Karmel gesagt hat, das geschieht auf den evangelischen Kirchentagen. Da wird die eine Seite und die andere Seite dargestellt. Es kann auf beiden Seiten gehinkt werden auf dem Kirchentag. Und wo ist der Geist des Elia auf den Kirchentagen? Wo ist der Geist des Elia? Ich habe schon etliche Kirchentage besucht, auch in Hannover. Und da gab es dann so gewisse, die richtig auch Buße predigten und das Wort Gottes sagten, wie es wirklich ist. Und solche Leute müssen aufstehen. Vielleicht bist du jemand, vielleicht bin ich jemand. Wir wollen in dem gehen, was Jesus uns aufträgt, oder? So, auf dem Karmel waren 450 Baalspropheten, aber kein Aschera-Priester. Und Elia stand der hinkenden Menge gegenüber. Die hinkten da nicht, ne? Aber vom Bild her gesehen. Ne? Ja, wir müssen wieder auf die Marktplätze gehen und der hinkenden Menge sagen, wie es wirklich ist. So, und jetzt kommt ein Wort, was uns treffen wird. Und die Frage ist, hinken wir alle nicht auch allzu oft auf beiden Seiten? Gott sorgt, ich muss aber etwas tun. Gott heilt, aber ich muss zum Arzt gehen. Gott rettet, ich muss aber etwas dazu beitragen. Und das könnte man noch fortführen. Es ist in Ordnung, wenn du zum Arzt gehst. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass uns der Heilige Geist dahin führen will, dass er uns Glauben geben will, dass wir felsenfest davon überzeugt sind, dass Jesus der Heiler ist und dass er heilt und dass der Vater unser Versorger ist, dass er uns versorgt, dass Jesus der Retter ist, dass er uns rettet. Und dann müssen wir ehrlich sein unserem Gott gegenüber. Und ich habe neulich dem Vater gesagt oder Jesus gesagt oder dem Heiligen Geist, allen dreien gesagt, oh, ich habe dafür gar keinen Glauben. Bitte vergib mir, ich bin da ungläubig auf dem Gebiet. Bitte vergib mir, bitte gib du mir Glauben, bitte gib du mir Glauben. Nun bin ich schon 50 Jahre und ein bisschen länger in der Nachfolge Jesu und es ist wichtig, dass wir unserem Gott gegenüber ehrlich sind, dass wir sagen, ich habe da keinen Glauben, bitte gib mir deinen Glauben, ich brauche deinen Glauben, gib ihn mir. Ich kann mir diesen Glauben auch durch 24 Stunden Bibellesen nicht selber beibiegen. Ich mag lesen und lesen und lesen und lesen, aber bitte bewirke, wenn ich lese, dass durch das Wort Glaube in mein Leben kommt. Dein Glaube. Damit bekundige ich, ich kann mir selber nicht helfen. Ich brauche deine Hilfe. So ich sage das jetzt so, ich weiß gar nicht, ob das richtig ist. Wenn du keinen Glauben hast und noch kein Glaube von Gott gekommen ist, wenn du betest um Glaube, er hört sofort, aber der Feind versucht, diesen Glauben zu verhindern, den Gott sendet, dann geh zum Arzt. Versteht ihr? Aber wichtig ist, dass wir ehrlich sind und sagen, ach Herr, ich bin jetzt zum Arzt gegangen, aber ich will doch, dass du mein Arzt bist. Bring mich dahin, dass ich dir total vertraue. Total vertraue. Okay, so? Ja, da wollen wir doch hin. Ich kann mich dort nicht hinbringen. Ich bin auch kein Lügenbaron. Das wurde uns immer damals in der Teestube Jesus-Treff in Hannover gesagt, der versuchte sich am eigenen Schopf aus dem Sumpf herauszuziehen. Das kann ich nicht. Ne? Das kann ich nicht. Ich kann nichts zu dem Werk Jesu Christi hinzufügen. Ich benötige, dass er sein Werk in mir tut. Du auch. Du benötigst ihn. Und das ist die gute Botschaft. Dass er mit mir und dass er mit dir dorthin kommt, wo er dich und mich haben will. Er will uns gestalten in die Ebenbildlichkeit Jesu Christi. Also ich kann mich nicht selber heiligen. Aber ich kann beten, Herr, du bist der Heiliger, der heiligt. Ich benötige, dass du mich heiligst. Okay, aber die andere Seite ist, ja, dass wir es wissen, dass Gott sorgt und dass wir nichts dazu tun müssen. Dass Gott heilt und dass wir nichts dazu tun müssen. Gott rettet und dass wir nichts dazu tun müssen. Und wenn wir noch was dazu tun, es geht erstmal um den Sinn, um das Bewusstsein, ja, dass er alles machen will und dass wir nichts dazu tun müssen. Ja, ich habe mir hier notiert, die Welt versucht, die Erde mit dem Himmel zu verbinden. Gott aber will den Himmel mit der Erde verbinden. Jesus ist vom Himmel gekommen, um den Himmel auf Erden zu bringen. Und Religion sagt, wir verbinden uns mit dem Himmel. Wir werden gute Menschen. Wir schaffen das. Das ist Religion. Okay, wo sind wir jetzt? Der Name Gottes. Vers 22 bis, also 1. Korinther 18, Vers 22. Da sprach Elia zum Volk: Ich bin allein übrig geblieben als Prophet des Herrn, aber die Propheten Baals sind 450 Mann. Was habe ich gesagt? Oh mein, im Eifer des Gefechtes. Lass einfach erste Könige, 18, Vers 22. 1. Könige 18, Vers 22. Da sprach Elia zum Volk: Ich bin allein übrig geblieben als Prophet des Herrn. Aber die Propheten Baals sind 450 Mann. Also Elia, ne, das, was er da sagte, das stimmte nicht. Gott sagte ihm später, da kommen wir dann noch irgendwann dazu, es sind noch 7000 andere Propheten übrig geblieben. Und Obadja, der Hofmeister von König Ahab, hat ihm ja schon vorher gesagt, ich habe 50 in die Höhle gebracht und 50 in eine andere Höhle und die versorge ich. Und Elia, ich bin der Einzige. Und hinter ihm hätte einer stehen müssen, der gesagt hätte, bedenke, du bist nur ein Mensch. Bedenke, du bist nur ein Mensch. Also er hat sich wirklich so gesehen, ich bin der Einzige. Ich bin der Größte. Und da musste Elia eine Lektion später lernen. Ja, ich weise nur mal darauf hin. Er floh in die Wüste vor Königin Isabel, später nach diesem Ereignis auf dem Karmel. Und dann legte er sich unter einem Strauch in der Wüste und sagte: Herr, nimm meine Seele von mir, ich bin nicht besser als meine Väter. Er war so enttäuscht über sich, dass er vor Isabel floh. Der war so enttäuscht, so deprimiert darüber. Ihm ging es überhaupt nicht gut. Und wisst ihr, das ist dann die Folge. Wenn man sich irgendwann als den Größten sieht im Reich Gottes, dann liegt man irgendwann unter dem Strauch und sagt zu Gott: Ach, nimm meine Seele von mir. Ich bin so enttäuscht von mir. Ich war doch der Größte, ich war doch der Einzige. Jetzt nimm meine Seele von mir. Ich halte das auf Erden nicht mehr aus. Und die lachen alle über mich. Ich bin vor Isabel geflohen. Das war die Therapie. Ja, Hochmut kommt vor dem Fall. Aber Gott war auf dem Berg Karmel mit Elia, auch wenn er sagt, ich bin der Einzige, der übrig geblieben ist. Und ihr seid 450 Baalspriester. Ja, ich gestehe ihm zu, dass er der einzige Prophet Gottes auf dem Berg Karmel war. Aber das meinte er nicht. Er hatte die Sicht, ich bin der Einzige. Ich stehe euch 450 hier gegenüber. Dann Vers 23. So gebt uns nun zwei junge Stiere und lasst sie wählen. Einen Stier und ihn zerstücken und aufs Holz legen, aber kein Feuer daran legen. Dann will ich den anderen Stier nehmen und aufs Holz legen und auch kein Feuer daran legen. Und Vers 24. Und ruft ihr den Namen eures Gottes an, aber ich will den Namen des Herrn anrufen, welcher Gott nun mit Feuer antworten wird, der ist wahrhaftig Gott. Und das ganze Volk antwortet und sprach: Das ist recht. Wir haben ja durch Karin schon gehört, ja, als der Tempel eingeweiht wurde von Salomo und das Opfer bereitet war und da lag und Salomo betete, da fiel das Feuer und verzehrte das Opfer. So, und wie ich vorhin schon sagte, wir sind hier die Opfer. Unser Fleisch ist das Opfer. Das Fleisch muss brennen. Das Fleisch muss brennen. Wisst ihr, was Bob Main, wer kennt noch Bob Main aus alten Zeiten? Ja, der hat immer gesagt zu mir: Lass das Feuer brennen in der Gemeinde, damit die religiösen Geister sich hier nicht festhalten können, dass die bösen Geister fliehen. Lass das Feuer brennen. So, und woran erkennen wir, dass das Feuer brennt? Als der Heilige Geist zu Pfingsten zu den Jüngern kam, kam er mit Feuer. Und als sie erfüllt wurden mit dem Feuer, da fingen sie an, in anderen Sprachen zu beten. Dass das Feuer brennt, dass unser Fleisch verbrannt wird, sehen wir daran, dass wir in anderen Sprachen beten. Mit Grimm auf den Lippen und Feuer auf der Zunge. So sagt es Jesaja in Kapitel 30. mit Grimm auf den Lippen und Feuer auf der Zunge. Ja, und so gingen die in Jerusalem zu Pfingsten auf die Straße. Die waren nicht leise. Die waren laut. Mit Grimm auf den Lippen gegen die bösen Geister und Feuer auf der Zunge. Halleluja. Und dann predigte Petrus verständlich. Und 3000, die da zusammen waren, noch mehr bestimmt zusammengekommen, einige lästerten. Aber 3000 Menschen bekehrten sich und wurden gerettet und der Gemeinde, die an diesem Tag gegründet wurde, hinzugetan. Wir brauchen das Feuer. Sturm und Feuer. Oh, Sturm und Feuer. Ja, das gefällt mir. So. Okay, die sollten das Opfer zerstücken. Und der Stier hat mit Baal zu tun. Der Stier ist ein Bild für den Gott Baal. Und der Stier ist ein Bild für Fleisch. Weißt du, dass dein Fleisch gerne dem Baal dienen würde? Es muss sterben mit Christus am Kreuz. Und da muss Feuer drauf fallen. Jetzt verstehen wir ein bisschen mehr, warum wir, also Baal in uns ist das Fleisch, ja, die sündige Natur ist das Opfer. Da muss Feuer drauf. So, und die Baalspriester machten, was Elia sagte, zerstückten ihren Stier und legten ihn auf ihren Altar. Über Pfingsten habe ich jetzt schon etwas gesagt. Wichtig ist, Gottes Feuer verzehrt das Opfer. Baal hat kein Feuer. Der kann natürliches Feuer legen, aber hat kein Feuer des Geistes. Kein Feuer des Geistes. Und das Feuer in der Hölle ist nicht das Feuer des Teufels, sondern es ist das Feuer Gottes. Alle, die nicht Jesus annehmen, seine Rettung für sich nicht annehmen, die werden das Feuer erleben, aber das wird ihnen dann zur Qual. Das Feuer verbrennt das Fleisch. Und alle, die jetzt nicht ihr Fleisch verbrennen lassen und Jesus nicht anrufen und nicht gerettet sind, das Feuer wird dann ewig brennen. Und wir müssen den Menschen das Evangelium verkündigen. Ja, und das sollte auch weiterhin unser vordringlichstes Anliegen sein und Gebet. Ja, manchmal halten wir uns zurück, weil wir nicht wissen, was wir sagen sollen. Heiliger Geist, hilf, ja, dass wir im Evangelisationsdienst gesehen werden, dass Menschen die Rettung, die Jesus gewirkt hat, erkennen können und annehmen können. So, zu Pfingsten, da saßen 120 Jünger Jesu zusammen, Männer und Frauen. 120. In der Stiftshütte gab es im Heiligtum nur ein Tisch mit den 12 Broten. Und diese 12 sind ein Bild für die 12 Stämme Israels und später für die 12 Apostel Jesu Christi. Aber im Tempel standen 12 Tische, beladen jeweils mit 12 Broten. Nee, Entschuldigung, nicht 12 Tische. 10 Tische, 5 auf jeder Seite im Tempel. Ich korrigiere. 10 Tische, 5 auf jeder Seite im Heiligtum. Und 10 mal 12 sind 120. Also der Tempel in Jerusalem hatte 10 Tische mit jeweils 12 Schaubroten beladen im Heiligtum. 120 Brote, 120 Jünger Jesu waren versammelt dort auf dem Berg Zion in dem Haus im Obergemach, als der Heilige Geist kam. Und 120 ist ein Bild für das Ende allen Fleisches. Für das Ende allen Fleisches. Und das Ende allen Fleisches bewirkt, oder wie soll ich sagen, wenn das zu Ende ist, dann kann das Brot des Lebens gegessen werden. Jesus ist das Brot des Lebens. Vers 25. Ach nee, ich habe noch etwas, bevor wir Vers 25 angehen. Es kann fremdes Feuer in die Gemeinde gebracht werden. Und die Söhne von Aaron, ne? Die Söhne von dem hohen Priester Aaron, die brachten fremdes Feuer ins Heiligtum, zu dem Leuchter. Das Feuer, was sie hätten nehmen sollen, war das Feuer, welches im Vorhof hervorgebracht wurde durch das Verbrennen des Tieropferfleisches. Dieses Feuer hätten sie nehmen müssen und dann hineingehen müssen mit diesem Feuer in das Heiligtum, um die Lampe, die Lampen des siebenarmigen Leuchters zu entzünden. Ja, das Feuer vom Brandopferaltar sollte genommen werden, um den Leuchter zu entzünden. Das heißt also, wenn wir mit fremdem Feuer zu Gott kommen, dann sind wir des Todes. So war das bei den 2 Söhnen von Aaron. Die mussten deshalb sterben. Wir haben Vergebung. Fremdes Feuer ist zum Beispiel das Feuer vom Olymp. Das ist fremdes Feuer. Da könnte man noch mehr zu sagen. Fremdes Feuer, eigene Werke, ja, um sich durch eigene Werke vor Gott einen Namen zu machen, was hat Jesus gesagt? Ich kenne euch nicht. Ihr kommt mit euren Werken, ich kenne euch nicht. Ihr kommt mit fremdem Feuer. Ja, das Feuer des Heiligen Geistes entzündet den siebenarmigen Leuchter. Das Feuer des Heiligen Geistes gibt uns Licht durch die 7 Geister Gottes. Das Feuer, Kosabaka Hayasheka Hatelabasia. Ja, also, das Feuer brennt oder es bekundet, wenn wir in anderen Sprachen sprechen, dass das Feuer brennt. So, jetzt Vers 25. Und ruft ihr den Namen eures Gottes an, das sagt er zu den Baalspriestern, aber ich will den Namen des Herrn anrufen. Welcher Gott nun mit Feuer antworten wird, der ist wahrhaftig Gott. Und das ganze Volk antwortete und sprach, das ist recht. Die brauchten die Machtdemonstration. Die benötigten es, zu erkennen, wer Gott ist. Die waren vernebelt, die waren verfinstert, die hatten keine Ahnung, die sind durch Lüge durcheinandergebracht worden in ihren Gedanken. Die hatten keine klaren Gedanken mehr. Aber sie sagten, wer das Feuer bringt, der ist der wahre Gott. Das Volk befürwortete Elias Vorschlag. Deshalb konnten die Baalspriester sich dem Gottesurteil nicht entziehen. So, ich habe mir notiert, die Baalspriester vollzogen täglich im Baalstempel das Wunder, das Elia von ihnen nun in der Öffentlichkeit abverlangte. Das war für die Priester, Baals Propheten, nichts Neues. In ihrem Tempel vollführten sie dieses Wunder. Die hatten einen Trick. Und das Volk, was da in deren Tempel kam, Oh, die dachten, ja, Baal verzehrt das Opfer. Im Tempel des Baal konnten die Zuschauer nicht hinter die Kulissen der Wunderfeuerentzündung sehen. Und von daher wurde von den Baalspriestern nichts Ungewöhnliches verlangt. Den Stier, den sie opfern sollten, war ihr Symbol für Fruchtbarkeit. Die Baalspriester sollten beginnen. Und sie begannen zu rufen, Baal, erhöre uns! Immer wieder, Baal, erhöre uns! Immer wieder, Baal, erhöre uns! Es war aber weder Stimme noch Antwort. Da begannen die Baalspriester, um den Altar tanzend herumzuhinken. Was taten die? Die hinkten und bekundeten damit, dass sie weder Licht noch Finsternis waren. Zwielicht, Dämmerung. Ja, dass sie auf beiden Seiten zu Hause waren. Aber auf der Seite Gottes nicht wirklich zu Hause waren. Ist das nicht verwunderlich? Die hinkten um die Opferstätte herum. Und genau das hatte Elia dem Volk zugerufen. Wie lange hinket ihr auf beiden Seiten? So, und Hinken ist eine Behinderung der vollen Körperfunktion. Da beginnt Elia zu spotten. In Psalm 2, Vers 4 heißt es, dass Gott ihrer spottet. Dass Gott derer spottet, die versuchen, sich über Gott zu stellen. Die versuchen, die Erde in den Himmel hineinzubekommen. Und er spottete und rief ihnen zu, ruft lauter, ruft lauter. Mann, was seid ihr für eine schlappe Truppe? Wo ist eure Stimme? Ruft doch lauter. Und wenn ihr noch lauter ruft, dann erhört er euch vielleicht. Kann es sein, dass Baal gerade auf Toilette ist? Oder verreist? Ruft lauter, damit er euch hört. Oder schläft er? Ist er in Gedanken? Meditiert er gerade? Ruft lauter! Und was taten die Baalspriester? Die gehorchten. Die gehorchten dem Spott Elias. Sie wurden lauter und ritzten sich sogar, dass Blut aus ihrem Körper herausfloss. Sie kamen in Trance, doch das Feuer fiel nicht. Die erlebten was, kamen in Trance, ja, aber das Feuer fiel nicht. Ich lese mal was vor, was jemand mal geschrieben hat. Ach, der Gott der Allermeisten ist nicht viel besser als der Baal der Phönizier. So wie Baal eine menschliche Erfindung war, so ist auch der liebe Gott eine Erfindung der Menschen. Es gibt keinen lieben Gott. Es gibt nur Gott, der Liebe ist. Was haben die Menschen aus dem Gott der Bibel gemacht? Einen guten alten Großvater, der sich nicht viel um die Menschen bekümmert, der 5 gerade sein lässt, wenn man Unrecht tut, der immer liebt und vergibt, der niemals böse ist oder böse wird, was auch die Menschenkinder tun mögen. Das ist der Gott, an den die meisten glauben. sofern sie überhaupt noch etwas glauben. Man kümmert sich nicht sonderlich um ihn, man liest und hört sein Wort nicht, man fragt nicht nach seinem Willen, aber man erwartet, dass er immer lieb und gut und freundlich ist und Segen spendet. Wehe, wenn er das nicht tut. Wehe, wenn er mal Krankheit oder gar Sterben zulässt. Dann wird man sehr ungehalten, dann schilt man, womit habe ich das verdient? Ich habe doch immer meine religiösen Pflichten erfüllt. Ich bin doch immer ein anständiger Mensch gewesen. Mir kann keiner etwas nachsagen. Und nun geht's mir so. Und dann wirft man seinen Glauben an den lieben Gott über Bord und sagt, ich bin mit Gott fertig, ich glaube nichts mehr. Geht es nicht so in der Welt? Haben es nicht viele so gemacht? Dieser liebe Gott ist eine Erfindung der Menschen, ist ein toter Götze. Der Gott der Bibel sieht ganz anders aus. Der hat kaum einige Ähnlichkeit mit dem, was die Menschen zusammen fantasiert haben. Gott ist Liebe, aber Gott ist auch Gerechtigkeit. Gott ist heilig. Ja, und er möchte, dass wir loskommen von Sünden. Er möchte, dass wir so gestaltet werden, wie er ist. Er möchte, dass wir leben. Aber er möchte, dass wir ihn erkennen und sehen, wie er ist. Und je mehr wir erkennen und sehen, wie er ist, umso mehr kann uns der Heilige Geist in sein Bild gestalten. Okay, Gott ist Liebe, er ist aber auch gerecht und heilig. Er ist keine schwächliche oder menschliche Liebe. Ja, wir müssen unterscheiden zwischen menschlicher Liebe und der Liebe Gottes. Zwischen seelischer Liebe und der geistlichen Liebe. Da gab es schon Predigen diesbezüglich und das ist ein Thema für irgendwann andermal. Selbstdarstellungsriten sind vor Gott ein nicht annehmbares Opfer. Selbstdarstellungsriten, Ritzen, sind vor Gott kein annehmbares Opfer. Wie war das mit Kain und Abel? Kain opferte seine Bemühungen. Hab ich nicht, bin ich nicht. Ich kenne dich nicht, sagt Gott. Aber Abel opferte das Lamm. Und das Feuer fiel auf das Lamm. Eigenleistungsopfer können nicht vom Feuer Gottes verzehrt werden. Eigenleistung ist fremdes Feuer. Wir benötigen das Feuer des Heiligen Geistes. Und wir sind das Opfer. Halleluja. Nur wer Jesus, Gottes Opfer, annimmt, wird mit dem Feuer Gottes, dem Heiligen Geist, verzehrt. So, und als die Zeit der Baals Propheten um war und kein Feuer gefallen war, war Elia an der Reihe. Und er sagte, kommt her, alles Volk, zu mir. Vers 30 bis 31. Aber vielleicht nochmal Vers 29, den hatte ich vergessen. Vers 9. Als aber der Mittag vergangen war, waren sie in Verzückung, bis um die Zeit, zu der man das Speisopfer darbringt. Aber da war keine Stimme noch Antwort, noch einer, der aufmerkte. Also es fiel kein Feuer. Aber die waren in Verzückung, denen ging es da ganz gut. Ja? So wie die Schwarzen im Busch, ja, was man so aus der Vergangenheit von ihnen so mitbekommen hat, die haben sich durch Tanzen und so weiter in Trance begeben und in Verzückung. So, und jetzt Vers 30. Da sprach Elia zu allem Volk, kommt her zu mir. Und als alles Volk zu ihm trat, baute er den Altar des Herrn wieder auf, der zerbrochen war, und nahm 12 Steine nach der Zahl der Stämme der Söhne Jakobs, zu dem das Wort des Herrn ergangen war. Du sollst Israel heißen. Also wir sehen, der Altar Gottes war zerbrochen. Der Altar hatte 12 Steine und Elia legte diese 12 Steine wieder zusammen. Und diese 12 Steine sprechen von den 12 Stämmen Israels. Und weil die Steine nicht mehr zusammengelegt waren und keinen Altar bildeten, sprechen diese 12 Steine von der Uneinigkeit der 12 Stämme. Und indem er die 12 Steine wieder zusammenfügte, symbolisierte er die Einheit des Gottesvolkes. Trennung und Spaltung kommt durch Sünde, durch Fleisch und bewirkt Hinken auf beiden Seiten. Spaltungen müssen sein, damit die Jesus in rechter Weise nachfolgen wollen, offenbar werden können. Gott nimmt die aus der Gemeinde, die bewirken, dass Einheit flöten geht. Die nimmt er raus. Wenn Erneuerung geschieht, bleibt es in vielen Gemeinden beim Alten. So war das, das ist auch wieder ein extra Thema. Martin Luther brachte Erneuerung, katholische Kirche stand dagegen. Zinzendorf brachte Erneuerung und viele evangelische standen dagegen. John Wesley brachte Erneuerung, die Heiligungsbewegung hervor und die alten Erweckungsgemeinden standen dagegen. Durch die Heiligungsbewegung kam die Pfingstbewegung hervor und wurde das Beten in anderen Sprachen wiederentdeckt. Die Heiligungsbewegung stand im Großen und Ganzen dagegen. Und. Bis heute. Wenn Erneuerung geschieht, dann stehen immer Alte dagegen und kommen nicht mit. So soll es aber nicht sein. So, und Elia baute den Altar wieder auf und demonstrierte Einheit. Das war ein prophetisches Zeichen. Und prophetische Einheit ist Voraussetzung für das Kommen des Feuers Gottes. Und es geht nicht um menschengemachte Einheit. Auf menschengemachte Einheit fällt das Feuer Gottes nicht. Menschengemachte Einheit hält nicht zusammen und es fällt wieder auseinander. Und von daher bemühe ich mich, wie ich es vorhin schon, bevor ich hier anfange, über Elia zu predigen, um Einheit. Es ist vergebliche Mühe. Ich beobachte Pastoren, 50 Jahre, die sich bemühen, Einheit unter die christlichen Gemeinden zu bringen. Dann haben sie es mal geschafft für 2-3 Jahre und dann bricht alles wieder auseinander. Nein, es muss vom Heiligen Geist geführt werden, auch Einheit der Gemeinden untereinander. So, er baute prophetisch den Altar für die Vereinigung der 12 Stämme. Er baute den Altar mit den 12 Steinen und dann legte er Holz auf den Altar. Und das Holz ist ein Bild für menschliche Werke. Die müssen verbrennen. Er zerstückelte den Stier, den er auf den Altar legte. Und der Stier war das Opfer. Also Holz und dann den Stier da drauf. Ja, und der Stier ist ein Bild für, wie ich schon sagte, ist ein Bild für unsere Sündernatur, die unter Fluch ist. Und der zerstückelte Stier muss verbrennen. Und Sprachengebet ist ein Bild für das Brennen des Fleisches. Er machte einen Graben um den Altar herum. Und damit bekundete er eine Abgrenzung. Ja, eine Abgrenzung. Das ist so wie so ein Burggraben. Ne? Burggraben, wo in dem Graben Wasser ist. Ja, damit der Feind es schwer hat, überhaupt zur Burg durchzukommen. Und im Grunde wird damit angedeutet, dass Gott um uns herum einen Graben gebaut hat und dass er Wasser da reinschütten lässt. Und das Wasser ist auf der einen Seite das Wort Gottes. Das Wort Gottes. Das Wort Gottes ist das Wasser. Aber man kann es auch anders sehen. So ein Graben ist Abgrenzung von Sünde und bekundet eine Trennung von Gott, wenn das Wasser Lügenwasser ist. Lügenworte sind. So, und er goss 2 Eimer Wasser auf den Altar und das Wasser sammelte sich im Graben. Das Wasser sammelte sich im Graben. Jetzt habe ich ganz vergessen, hier uns den Text weiter vor Augen zu führen. Lass uns mal, doch, bist schon vorangegangen, ne? Sehe ich. Also 12 Eimer Wasser wurden auf den Altar gekippt und das Wasser floss in den Graben. Es gab doch fast gar kein Wasser mehr. Wo haben die das Wasser her? Und da gibt es einen Bach und der Bach heißt Kishon oder Kison. Und wahrscheinlich war da noch ein bisschen Wasser drin, dass da noch ein bisschen Wasser floss. Wie war das mit der Witwe? Als Elia zu der Witwe kam, die hatte nur noch ein bisschen Öl im Krug und ein bisschen Mehl im Topf. Und die wollte sich ein Brot machen und ihrem Sohn davon geben und sich selber, um dann mit der Stimmung zu leben, ich werde jetzt sterben und mein Sohn auch. Und Elia kommt und sagt, gib mir zuerst. Gib mir zuerst. Also unverschämt, frech. Aber wer das Wort Gottes schon so ein bisschen verstanden hat, weiß, Gott sagt, wenn du das Letzte hast, was du für dich benötigen möchtest, er sagt, gib mir das. Und die Witwe war gehorsam und gab Elia zuerst, der hatte bestimmt großen Hunger, der hatte einen weiten Weg hinter sich. Und dann sagte Elia aber, das Öl im Krug wird nicht aufhören und das Mehl im Topf wird beständig da sein, bis es wieder regnet. Und nun im übertragenen Sinn, ja, wer Gott gibt, dem wird Gott geben. Im übertragenen Sinn, die haben dieses Wasser, vielleicht das letzte Wasser aus dem Bach Kishon heraus in den Eimer gespült, in die 12 Eimer, die über den Altar dann ausgeschüttet wurden, gespült und mussten dieses Wasser opfern. Und später, ist es euch kalt? Okay, er ist kühler geworden. Ein bisschen. Also das Wasser musste geopfert werden, damit der Regen kommt. Wie geht es weiter? Vers. Oh ne, ich habe noch was vorzulesen. Der Kleingläubige hätte recht trockenes Holz genommen, um es Gott zu erleichtern, dasselbe anzuzünden. Der Glaube gießt das Wasser aufs Holz. Der Kleinglaube kommt Gott, wer weiß wie weit entgegen, damit es Gott leichter habe, sich zu offenbaren. Der Glaube sagt, ich tue keinen Schritt in der Sache. Wenn es der Wille Gottes ist, dann wird er es deutlich zeigen. Elia machte es Gott schwer, im Grunde aber leicht, wenn Wasser für das Wort Gottes steht. So, und wir haben gesagt, während der Corona-Zeit bis heute, ja, wir werden uns nicht impfen lassen, um nach Indien fliegen zu können, um das Werk, welches wir dort haben, zu unterstützen und den Indern das Wort Gottes zu sagen. wenn Gott will, dass wir dorthin kommen, dann kann er einen Engel senden, der uns beim Schopf fasst und dorthin transportiert. Der Prophet Elia wurde aus Babylon nach Jerusalem von einem Engel transportiert und der Engel packte ihn am Schopf und brachte ihn dorthin. Ja? So, und so denken wir auch heute. Wenn du das möchtest, dass wir das oder jenes tun, dann sorg dafür, dass wir das können. Sonst nichts. Oh. Dann packt euch bei den, packt euch bei den Ohren. Ja, es ist bildlich gesprochen, ne? Ja, wir wollen das. Das war Gang und Gäbe. Obadja, der Hofmeister, sagte zu Elia, wenn ich jetzt König Ahab hole, ja, dann bist du plötzlich weg. Der Geist des Herrn packt dich und dann bringt er dich zu einem anderen Ort. Und dann kommt der König und findet dich hier nicht. Und dann bin ich dran. Dann werde ich am Kragen gepackt. Und er sagte sogar, dann bringt er mich um. Dann fühlt er sich verarscht. Also das war Gang und Gäbe, dieses Entrücken vom Geist des Herrn, von hier zu einem anderen Ort gebracht zu werden. Die Welt nennt das Beamen. Oh, wir brauchen Glauben, Herr. Ja, ich bin bereit, aber er muss es bewirken, dass ich es tue. Was heißt bereit? Ich sage, ich bin bereit. Ich möchte seinen Willen tun. Ich brauche deine Hilfe, Jesus, um deinen Willen zu tun. So, Vers 36 oder 35 erstmal, 35, 36. Und das Wasser lief um den Altar her und der Graben wurde auch voll Wasser. Weiter. Und als es Zeit war, das Speisopfer zu opfern, trat der Prophet Elia herzu und sprach, Herr, Gott Abrahams, Isaaks und Israels, lass heute kund werden, dass du Gott in Israel bist und ich dein Knecht und dass ich das alles nach deinem Wort getan habe. Also diese Vorbereitung, die er da vollzog, das war nach dem Wort Gottes getan. Vers 37. Erhöre mich, Herr, erhöre mich, damit dies Volk erkennt, dass du, Herr, Gott bist und ihr Herz wieder zu dir kehrst. Weiter. Da fiel das Feuer des Herrn herab und fraß Brandopfer, Holz, Steine und Erde und leckte das Wasser auf im Graben. Die Baalspropheten beteten den ganzen Tag und fanden keine Erhörung. Elia betete nur ein kurzes Gebet und das Feuer fiel. Als das Feuer fiel, fiel das Volk vor Gott aufs Angesicht. Haben wir das schon? Vielleicht Vers 39. Als das alles Volk sah, fielen sie auf ihr Angesicht und sprachen, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Die waren begeistert. Der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Jesus ist der Herr. Wer sich aber selbst die Ehre geben will, wird nicht erhört. Wir müssen Gottes Willen kennenlernen. Beten wir entsprechend des Willens Gottes, können wir sagen, Gott, du hast gesagt. Beten heißt sagen, was Gott sagt. In Übereinstimmung sein mit seinem Willen. Du hast gesagt, dass du das tun willst. Es ist nicht aus meiner Fantasie entsprungen. Du hast das gesagt. Und ich nehme dich beim Wort. Ich nehme dich ernst. Ich fürchte dich. Ich will, dass dein Wort geschieht. Und da geschah es, das Feuer fiel. Und Ähnliches geschah zu Pfingsten, als die 120 da zusammen waren im Obergemacht. Gottes Feuer verzehrt das Fleisch, die Kraft der Sünde. Menschenfurcht wird verzehrt durch Gottes Feuer. Vertrauen auf die eigene Kraft wird verzehrt durch Gottes Feuer. Größenwahn wird verzehrt durch Gottes Feuer. Beten in anderen Sprachen. Du stehst immer als Dova da. Kosoma gobolobos pesbinti. Als ein Plemplemmer. Ist doch so, oder? Und das hält uns demütig. Wir verstehen die Worte nicht, aber jedes Wort ist Gottes Wort. Gottes Weisheit ist stärker als die Weisheit der Menschen. Dass wir in anderen Sprachen beten, ist Gottes Weisheit. Und ist weiser als die Menschen sind. Weil jedes Wort birgt in sich den Sinn und die Kraft, dieses Wort zur Tat zu bringen. Gottes Feuer machte die Jünger mutig. Sie predigten und 3000 wurden gerettet, damals in Jerusalem. So, jetzt lasst uns noch mal den Altar betrachten. Bei Elia verzehrte das Feuer das Opfer, das Holz, die Steine, das Wasser und die Erde. Das Opfer, der Stier, steht für das sündige Fleisch, für die sündige alte Natur. Das Holz symbolisiert unsere wertlosen Werke. Das Holz symbolisiert unsere wertlosen Werke, weil das Feuer bringt an den Tag, wie unsere Werke sind. Sind unsere Werke wie Holz, Papier oder Stroh, dann werden diese Werke verbrennen, haben keinen Wert. Sind unsere Werke aber aus Gott getan, mit dem Heiligen Geist zusammengetan, dann sind diese Werke Gold, Silber oder Edelstein. Und Gold, Silber, Edelstein verbrennen nicht. Also das Holz symbolisiert unsere wertlosen Werke. Das Holz verbrannte mit dem Opfer. Die Steine sind ein Bild für unser altes, steinernes Herz. Durch Jesus haben wir ein neues Herz bekommen, ein fleischernes Herz. Komm nicht durcheinander mit die Werke des Fleisches und fleischernes Herz. Fleischernes Herz meint ein Herz, was Gott bewegen kann. Steinernes Herz kann Gott nicht bewegen. So, und die Steine sind ein Bild für unser altes, steinernes Herz. Das Wasser steht für Wahrheit oder Lüge. Wenn Lüge in unserem Leben ist, dann werden die Wasser der Lüge verzehrt. Und positiv, wenn Wasser der Wahrheit in uns ist, dann geht es im Feuer auf. Gottes Wort, die Wahrheit, vereinigt sich mit dem Feuer, denn der Heilige Geist ist Wasser und Feuer. Und die Erde besagt die irdische Gesinnung. Auch die Erde wurde mit verzehrt, ja, die bei dem Altar war. Ja, nicht bis zum Kern der Erde hin, aber ringsherum, ja, und darunter. Die irdische Gesinnung. Also das sündige Wesen muss verbrannt werden. Die Werke, die keinen Ewigkeitswert haben, müssen verbrannt werden. Das steinerne Herz muss verbrannt werden. Das Wasser muss mit vom Feuer verdampfen, verzehrt werden. Und die irdische Gesinnung in unserem Leben muss mit verbrennen. Und das geschieht alles, wenn wir in anderen Sprachen beten. Das Feuer des Heiligen Geistes verzehrt falsche Geisteshaltung. Sind wir bereit, ist die Frage, uns vom Feuer Gottes verzehren zu lassen. Soweit. Jetzt ist es wichtig, dass wir nochmal in anderen Sprachen beten, dass wir bekunden, dass das Feuer in uns ist. Ja, dass das Sitzfleisch, was doch ziemlich strapaziert wurde, ne? Dass wir Feuer unter dem Hintern bekommen. Halleluja, kuma sedala bashekahai, ekos sudalanyate, epakat